Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. An einem Tag, an dem die Nerven an den Börsen blank liegen. Egal ob in Tokio, London oder Frankfurt, die wichtigen Indizes sind deutlich im Minus. Außerdem Thema in dieser Sendung: schlechte Stimmung in der Automobilindustrie. Die EU-Kommission setzt sich gegen die Videoplattform TikTok durch. Und der in der Corona-Pandemie bekannt gewordene Impfstoffhersteller BioNTech aus Mainz macht weiter Verluste. Wir starten aber mit einem Blick auf die Finanzmärkte. Die Talfahrt an den internationalen Börsen begann schon Ende der vergangenen Woche mit schwachen Konjunkturdaten rund um den Globus, mit schlechten Arbeitsmarktdaten aus den USA und mit der ausgebliebenen Zinssenkung der US-Notenbank. Zum Start in die neue Woche ging dieser Abwärtstrend heute weiter. Der DAX ist nach der schwächsten Woche seit 2 Jahren heute weiter ins Minus gerutscht. Der Handel an der türkischen Börse ist wegen drastischer Kursverluste heute sogar 2-mal unterbrochen worden. Und schlecht läuft es auch an den Börsen in Paris und London. Besonders dramatisch ist die Lage aber in Japan. Der Leitindex schloss mit einem Minus von 12,5%. Das ist der größte Tagesverlust seit 37 Jahren. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
Auslöser für den Absturz waren ein festerer Yen und zunehmende Ängste vor einer Rezession in den USA, ausgelöst durch enttäuschende Wirtschaftsdaten. Mit dem starken Rückgang wurde sogar der Rekordeinbruch von 3.836 Punkten am Schwarzen Montag im Jahr 1987 gebrochen, wenngleich der prozentuale Rückgang damals höher war. Die Kursverluste hatten sich bereits Ende vergangener Woche abgezeichnet, weil sich Investoren sorgen, dass der Zustand der US-Wirtschaft schlechter sein könnte als angenommen. Beobachter sprechen deshalb von Panikverkäufen. So fielen die Aktien des Autobauers Toyota um 11%, Mitsubishi verlor mehr als 18%, um nur 2 Unternehmen zu nennen. Die Großunternehmen, die dank des Höhenflugs des Nikkei in den vergangenen Jahren prächtig verdient haben, dürften diese harte Landung jedoch verkraften. Anders sieht es bei den Kleinanlegern aus, denn viele sind der Empfehlung der Regierung gefolgt und haben in ausländische Assets und Vermögenswerte investiert. Das ist seit Anfang des Jahres zinsfrei möglich. In den vergangenen Monaten war so viel Geld ins Ausland geflossen. Das hatte auch zur Schwäche des Yen beigetragen, der jetzt aber wieder langsam nach oben kommt. Unter anderem wegen der 2. Zinsanhebung durch die japanische Zentralbank in der vergangenen Woche und massive Eingriffe der japanischen Regierung. Japans Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Abend zu den jüngsten Entwicklungen, die Regierung und die japanische Zentralbank würden die Marktentwicklungen und die wirtschaftlichen Bedingungen im In- und Ausland genau beobachten.
Aus Tokio war das Katrin Erdmann. Und über die Lage an den Finanzmärkten kann ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin Claudia Werle, live an der Frankfurter Börse. Frau Werle, warum kippt die Stimmung an den Börsen gerade?
Ja, wir haben es ja gehört, nicht nur in Tokio, auch in London, in Paris und eben auch in Frankfurt rauschen die Indizes in den Keller. Carsten Pschesky sitzt neben mir von der ING. Herr Pschesky, was ist denn da los?
Ja, eine ganze Menge, aber es hat gar nicht so viel mit der Konjunktur zu tun, denn so viele Neuigkeiten haben wir gar nicht. Ja, vor allem die japanische Geschichte hat nichts mit der japanischen Wirtschaft zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es Nullzinsen gab und sich viele Ausländer dann nach Japan gegangen sind, da verschuldet haben, um auf Kredit irgendwo Aktien zu kaufen. So, was wir letzte Woche gesehen haben, waren schwächere Konjunkturdaten aus den USA. Das Rezessionswort macht wieder die Runde, was auch nicht überraschend wäre, dass man dann mal nach so starken Zinserhöhungen auch eine Abkühlung der Wirtschaft sieht. Dann hatten wir auch noch mal Warren Buffett, der auch noch am Wochenende gesagt hat, dass er Aktien verkauft hat, um mehr Bargeld zu haben. Und wir haben natürlich den Konflikt im Nahen Osten. Und irgendwie suchte der Markt einen Auslöser, einen Grund, um ein bisschen zu korrigieren, um zu verkaufen.
Warum gerade jetzt?
Kann man eigentlich nicht sagen. Also diese Auslöser, warum gerade jetzt, kann man, wir wissen, auch wenn man an der Uni immer lernt, dass die Märkte rational wären, sie sind es definitiv nicht. Ich denke, wir hatten natürlich auch in der letzten Woche einige eher enttäuschendere Geschäftszahlen aus dem Technologiebereich. Wir sehen auch, dass die Märkte jetzt merken, dass diese ganzen Fantasien rund um, wie viel Geld mit künstlicher Intelligenz gemacht werden kann, dass die sich noch nicht bewahrheiten. Und dieser Realitätscheck hat dazu geführt, dass Leute verkaufen, was man auch nicht vergessen darf. Wir sind jetzt im Sommer und selbst im Sommer sind halt auch an den Finanzmärkten nicht ganz so viele Leute unterwegs. Also es braucht nicht ganz so viele starke Auslöser, um eine starke Welle in Bewegung zu setzen.
Ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, der US-Notenbankchef trägt eine Mitschuld daran. Er hätte falsch reagiert. Sehen Sie das ähnlich?
Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Im Nachhinein sind wir alle schlau und dann kommen die ganzen Experten, die sagen, wir haben es schon immer gesagt, wir wissen doch, dass alle Notenbanken, nicht nur die Fed, auch die EZB, ein großes Problem mit der Inflation haben. Man hat in den letzten 2-3 Jahren häufig daneben gelegen beim Prognostizieren der Inflation. Und wie kann man jetzt als Notenbank schon sagen, naja, wir schauen mal in die Zukunft, Inflation ist kein Problem mehr, wir fangen an, den Zins zu senken. Weil das ist ja die Kritik, zu früh, zu spät anfangen mit der Zinssenkung. Was würde dann passieren, wenn die Inflationsrate doch wieder steigt? Also wir sehen hier, dass die Fed, aber auch die EZB vorsichtiger sind in ihrer Vorgehensweise, weil die Inflation noch nicht ganz besiegt wurde und man eigentlich auch ein bisschen Angst hat, dass man wieder mit den Prognosen, dass die Inflationsrate weiter zurückfällt, daneben liegt. Und das erklärt, warum man halt vorsichtiger ist mit dem Timing von Zinssenkung.
Wie ist es um die US-Wirtschaft bestellt? Sie haben es ja schon angedeutet, jetzt zum Wochenschluss kamen sehr schlechte Zahlen vom Arbeitsmarkt. Von daher, wie ist es um die Wirtschaft bestellt?
Na, wir hören seit 2 Jahren, glaube ich, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Das ist nicht passiert. Wir haben auch Anfang letzter Woche ja gehört, dass die amerikanische Wirtschaft im 2. Quartal nochmal richtig stark gewachsen ist. Und jetzt sehen wir in der Tat Arbeitsmarktdaten, aber auch mehr nach vorne schauende Konjunkturindikatoren, die eine Abschwächung zeigen. Das ist auch normal, ja, nach so einer starken Zinserhöhung, dass sich die Wirtschaft abkühlt. Es ist aktuell wirklich eine Abkühlung. Es ist eine sanfte Landung. Denn wir haben immer noch eine Rekordbeschäftigung in den USA. Wir haben immer noch eine Wirtschaft, die läuft, nur sie schwächt sich jetzt ein klein bisschen ab.
Eigentlich passiert genau das, was die Fed will.
Es passiert genau das, was ein VWL-Student im ersten Semester lernt. Wenn ich halt als Notenbank den Zins über 1,5 Jahre ganz stark erhöhe, dann sollte irgendwann das auch mal Folgen in der Realwirtschaft haben und die Realwirtschaft sich abkühlen. Und genau das passiert jetzt.
Wie ist es um Europa bestellt?
Ja, um Europa, wir hatten ja nicht diese schöne Wachstumsphase, die die Amerikaner hatten. Wir haben jetzt auch letzte Woche gesehen, dass die nach vorne schauenden Konjunkturindikatoren auch eher enttäuschen. Und das spricht dafür, dass wir auch wieder in Europa diese Wachstumsschwäche sehen in der 2. Jahreshälfte. Aber ich denke, wir sollten auch nicht zu pessimistisch sein, denn wir haben immer noch eine Möglichkeit, dass der Privatkonsum wieder anfängt zu steigen, nämlich über höhere Reallöhne. Und dass selbst die Industrie auch wieder ein klein bisschen wächst. Denn wir haben gesehen, dass wir einen enormen Vorratsaufbau haben. Der wird irgendwann abgebaut werden. Es braucht nicht viele neue Aufträge in der Industrie, um auch in Europa wieder ein klein bisschen Produktion in der 2. Jahreshälfte zu bekommen. Das macht es keine schöne Geschichte. Aber es ist nicht so, dass wir auf einmal wieder vor dem Untergang der europäischen Wirtschaft stehen.
Wenn wir jetzt auf die Kurse schauen, am Donnerstag der DAX mehr als 400 Punkte im Minus, am Freitag haben wir dasselbe gesehen, heute zeitweise ein Minus von 500 Punkten. Was ist da los?
Angst, Panik, Herdentrieb, der in solchen Momenten immer eine Rolle spielt. Aber Sie haben ja auch am Anfang gefragt, was war der Auslöser? Es gibt diesen einen Auslöser nicht. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass sich die Lage ja nicht fundamental verändert hat, jedenfalls von den Makrodaten. Und das spricht dafür, dass es hier doch eher jetzt ein bisschen Vorsicht gibt, Gewinne mitgenommen werden, es wieder so ein reinigendes Sommergewitter gibt, aber dass es noch keine große, langanhaltende Krise wird.
Sagt Carsten Pczeski von der ING. Und ein kurzer Blick auf den DAX, der steht jetzt 3% im Minus bei 17.132 Punkten.
Ja, vielen Dank auch aus Köln für diese Einschätzung. Es war ja gerade schon einmal Thema, die enttäuschenden Zahlen aus dem Tech-Sektor in den USA in der vergangenen Woche. Bei uns in Deutschland hat der Chip-Konzern Infineon heute Quartalszahlen vorgelegt und den angekündigten Sparkurs nochmal konkretisiert. Der Konzern will 2.800 Jobs verlagern oder abbauen. Was steckt dahinter?
Infineon leidet wie viele andere Unternehmen aus der Tech-Branche auch an einer schwachen Nachfrage. Es gab einfach Zeiten, da wurden Chips händeringend gesucht. Die Produktion in vielen Bereichen hat sich verzögert, weil diese wichtigen Bauteile nicht zu bekommen waren. Die Reaktion war dann, teils lange im Voraus entsprechende Lagerbestände anzulegen. Und die werden jetzt so peu à peu heruntergefahren, einfach weil Chips auch wieder kurzfristiger zu haben sind. Die Märkte erholen sich. Infineon will oder muss Kosten sparen. Deshalb der Stellenabbau, deshalb auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Länder, wo die Lohnkosten nicht ganz so hoch sind. Wie gesagt, Infineon steht nicht alleine da, die Aktien aber 2% im Minus.
Schauen wir noch auf ein Unternehmen aus dem MDAX. Der Kupferkonzern Aurubis hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil durch Diebstähle und Betrug Millionenschäden entstanden sind. Anfang des Jahres mussten 3 Vorstände vorzeitig gehen. Heute gab es Quartalszahlen. Hat sich der Konzern wieder berappelt?
Ja, die Aktien sind fast 10% im Minus. Einerseits geben höhere Preise für Kupfer und Schwefelsäure dem Konzern Rückenwind. Andererseits gibt es aber auch hohe Kosten, beispielsweise für einen geplanten Wartungsstillstand in Hamburg.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Eurokurs, die Umlaufrendite und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem Dollar 9,47 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,3 auf 2,12% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 2.388,71 $.
Vielen Dank in den Frankfurter Börsensaal, Claudia Werle. Und über ein DAX-Unternehmen, das heute Quartalszahlen vorgelegt hat, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das Mainzer Unternehmen BioNTech. Während der Corona-Pandemie hat der Konzern Milliarden verdient. Der Jahresumsatz ist damals von rund 15 Millionen Euro auf mehr als 10 Milliarden in die Höhe geschossen und das innerhalb nur eines Jahres. Und obwohl weiterhin neue Corona-Varianten entstehen und das Virus nicht verschwunden ist, sind die Umsätze, die BioNTech mit dem Corona-Impfstoff macht, zurückgegangen. Im ersten Quartal gab es einen dreistelligen Millionenverlust. Vor gut einer Stunde kamen nun die Zahlen für das zweite Quartal und hier steht erneut ein dickes Minus. Mein Kollege Ludger Fittgau hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Herr Fittgau, wie groß ist der Verlust von BioNTech jetzt im zweiten Quartal ausgefallen?
Ja, mehr als 1,1 Milliarden Euro Verlust, Herr Moritz. Das ist schon ein dickes Brett, das jetzt gebohrt werden muss in Mainz. Das ist mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da war ja noch Gewinn gemacht worden von 312 Millionen Euro. Das ist vorbei. Also es wird Minus gemacht. Das Minus resultiert daher, dass bisher außer Corona, aus dem Covid-Impfstoff, noch keine kommerziellen Mittel in die Pipeline gegangen sind, mit denen BioNTech Geld verdient.
BioNTech setzt ja jetzt schon seit längerem auf die Entwicklung neuer Krebsmedikamente. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, da gibt es einige Mittel, die in der dritten Phase der Erprobung sind. Man muss ja bei Medikamentenentwicklung muss man verschiedene Phasen machen und viele Medikamente scheitern auch schon in Phase 1 und 2. Aber da hat jetzt BioNTech tatsächlich bei bestimmten Mitteln, Eierstockkrebs oder auch Brustkrebs, auch bei anderen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Verbindung von Covid-19 und Grippe bei Impfstoffen, da sind jetzt tatsächlich einige Präparate in der dritten Phase und da hofft der Konzern auch weiterzukommen. Er hat jetzt vor einigen Tagen gesagt, wir haben auch in einem entscheidenden Bereich der Krebstherapie bei schwarzem Hautkrebs jetzt die Phase 2 erreicht. Das hatten sie bisher noch nicht in dem Bereich. Also da ist man hoffnungsvoll, man investiert aber auch wirklich Milliarden in diese Entwicklung.
Außerdem, so ist zu hören, will sich BioNTech bei den Impfstoffen breiter aufstellen. Was ist da geplant?
Ja, man hat schon, bevor Corona losging, bei BioNTech, als es noch ein kleines Unternehmen war, gesagt, wir wollen eigentlich Krebsmedikamente entwickeln. Wir wollen Krebs bekämpfen in verschiedenen Bereichen, bei Kopf- und Halskrebs, bei Darmkrebs, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und Prostatakrebs, Eierstockkrebs und so weiter. Möchten wir zielgerichtet mit unserer mRNA-Technologie, auf dieser Technologie basiert ja auch der Impfstoff gegen Corona, da wollen wir sozusagen zugeschnittene Präparate schaffen. Und wenn wir diese Präparate haben, dann können wir ein Pharmaunternehmen werden, das im Bereich Krebsbekämpfung sich spezialisiert. Und da ist man unterwegs. Also wie gesagt, da sind ungefähr 15, 20 Präparate in der Entwicklung. Das ist natürlich enorm aufwendig, das zu entwickeln. Das sind Milliardenkosten. Die sollen auch in den nächsten Jahren erst einmal zu weiteren Milliardenverlusten führen. Man rechnet damit, dass man erst ab 2026 wirklich dann nach der dritten Phase der Erprobung an mehreren tausend Menschen dann zur Zulassung kommt, international, und dann könnte es tatsächlich zu einem Durchbruch führen. Man hat aber auch natürlich durch den Gewinn aus dem Corona-Impfstoff auch noch genug Mittel in der Hinterhand, um diese Entwicklungsarbeit leisten zu können. Aber man muss in ein paar Jahren dann doch in anderen Bereichen erfolgreich sein, damit man eine andere Diversifizierungsstrategie erreichen kann.
BioNTech bringt ja auch weiterhin neue Corona-Impfstoffe, angepasste Corona-Impfstoffe auf den Markt. Wie wichtig ist das für den Konzern?
Das ist wichtig, weil Corona ist ja noch da, zwar nicht mehr in dieser Pandemieform, aber natürlich, wir merken, dass Corona ist da. Wir haben jetzt in 14 Tagen einen neuen Impfstoff von BioNTech, der gegen die Omikron-Variante JN.1 angepasst ist, kommt in die Arztpraxen, kann dann auch verimpft werden. Also das sind wichtige Punkte. Da sollen auch noch dreistellige Millionensummen mit erzielt werden. Auch bis zum Jahresende soll noch ein großer Umsatz gemacht werden mit diesem neuen Präparat. Also da wird man weiter kommerziell produzieren. Aber wichtiger ist eben die Diversifikation im Bereich der Krebsmedikamente.
Das Mainzer Unternehmen BioNTech ist weiter in die roten Zahlen gerutscht. Auch die Aktie mit minus 3,1% im Minus. Ludger Fittgau war das mit den Hintergründen. Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich erneut verschlechtert. Der Indikator für das Geschäftsklima in der Branche, den das Münchner IFO-Institut monatlich veröffentlicht, ist im Juli noch einmal besonders deutlich gesunken. Gestützt wird diese Einschätzung von den neuen Zulassungszahlen, die das Kraftfahrtbundesamt heute veröffentlicht hat. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Es ist vor allem der Einbruch des Verkaufs von reinen Elektroautos, der für Ernüchterung bei den Neuzulassungen hierzulande sorgt. Laut Kraftfahrtbundesamt sind im Juli im Vergleich zum Vorjahr fast 37% weniger neue E-Autos auf Deutschlands Straßen gerollt. Damit ergibt sich ein Minus der Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg von etwas mehr als 2%. Das hinterlässt Spuren. Ob Volkswagen, BMW, Mercedes oder auch ausländische Autohersteller, sie alle weisen sinkende Gewinne in ihren Quartalsbilanzen aus und kämpfen mit allerlei Gegenwind.
Das hängt zum einen zusammen mit der Krisensituation, natürlich momentan weltweit mit der Kaufzurückhaltung der Kunden,
sagt Frank Schwope, Autoexperte der Fachhochschule des Mittelstands FHM in Hannover.
Aber auch mit hausgemachten Problemen bei einzelnen Unternehmen mit falschen Entscheidungen. Und als drittes kommt auch noch die Politik hinzu. Die Hü- oder Hot-Entscheidung trifft heute Förderung von Elektromobilität, morgen Rücknahme der Förderung von Elektromobilität. Unklarheiten über das Verbrenner aus. Ist das Verbrenner aus jetzt wirklich entschieden? Das führt ganz einfach dazu, dass Leute Kaufzurückhaltung an den Tag legen.
Und das aufgrund der Unsicherheit eben vor allem bei reinen Elektroautos. Stark zugelegt haben im vergangenen Monat dagegen Autos mit Hybridantrieben. Mit rund 80.000 neu zugelassenen Hybriden lag das Plus bei über 18% gegenüber Juli des vergangenen Jahres. Auch der Absatz von Benzin- und Dieselneuwagen stieg im Juli leicht an. Insgesamt zeigen sich vor allem Firmen zurückhaltend bei der Investition in ihre Autoflotten. So sind gewerbliche Neuzulassungen insgesamt um über 6% eingebrochen, während private Neuwagenkäufe um über 7% zugelegt haben. Allerdings liegt der Anteil gewerblicher Zulassungen hierzulande bei rund 2/3, während die privaten Autokäufe nur 1/3 des Marktes ausmachen. Gegenwind spüren deutsche Autobauer wie Volkswagen und BMW, aber auch im wichtigsten Automarkt China. Frank Schwope.
China ist natürlich ein Riesenmarkt, der von der Bedeutung auch im nächsten Jahr noch zunimmt. Und die Chinesen entdecken zunehmend ihre einheimischen Elektroautohersteller. Da haben Hersteller von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mittlerweile schlechtere Karten. Nichtsdestotrotz ist und bleibt China für alle deutschen Hersteller der wichtigste Absatzmarkt.
So hat der Volkswagen-Konzern unlängst für das zweite Quartal des Jahres einen Gewinnrückgang von 4% gemeldet. Auch Premium-Hersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Audi melden sinkende Gewinne und Umsätze. In Reaktion darauf versuchen die Autobauer mit Kostensenkungen und zum Teil auch mit Stellenabbau gegenzusteuern. Mit dem konjunkturellen Gegenwind und der Absatzflaute jedenfalls hat sich mittlerweile auch die Stimmung in der deutschen Autoindustrie eingetrübt und das spürbar. So ergibt eine heute vom IFO-Institut veröffentlichte Umfrage, dass sich bei den Autounternehmen sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate vergleichsweise deutlich eingetrübt haben. Anita Wölfel vom IFO-Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien.
Was überraschend kam jetzt, dass auch die Erwartungen nach unten gegangen sind. Es war in den Vormonaten noch so, dass es relativ stabil war und wir hatten eigentlich die Vermutung, dass es jetzt stetig ein bisschen nach oben geht, aber jetzt sind die Erwartungen wieder deutlich abgesunken.
Und auch die Wirtschaftsforscher in München stellen fest, dass die deutschen Autohersteller vor allem auch ihre Exporterwartungen nach unten korrigiert haben.
Schlechte Stimmung in der deutschen Autoindustrie, Mischa Erhardt berichtete. Wir gehen nach Brüssel. Die EU-Kommission hat ein besonderes Auge auf Digitalkonzerne. Diese Botschaft ist von der Kommission schon seit einiger Zeit zu hören. In einer Auseinandersetzung mit der Videoplattform TikTok gibt es nun einen ersten konkreten Erfolg für die Brüsseler Behörde. Peter Kapern.
Der DSA wirkt. Das ist die Schlussfolgerung, die die EU-Kommission aus der jüngsten Entwicklung in der Auseinandersetzung mit TikTok zieht. Der DSA, der Digital Services Act, verpflichtet große Internetkonzerne, ein sicheres Online-Umfeld zu gewährleisten. Illegale Inhalte müssen schnellstens entfernt, illegale Praktiken schnellstens beendet werden. So will es das Gesetz, das in der EU seit Februar dieses Jahres in Kraft ist. Mehrere Verfahren gegen Internetkonzerne sind seither schon auf den Weg gebracht worden. Und heute konnte die EU-Kommission erstmals vermelden, dass eines dieser Verfahren mit dem Einlenken des betroffenen Unternehmens beendet werden konnte. Das zeige, so eine Kommissionsmitarbeiterin, dass die Internetkonzerne die Regeln, mit denen die EU weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt, annehmen und akzeptierten. Konkret geht es um eine spezielle Funktion der TikTok Lite App, einer für niedrige Übertragungsraten entwickelten Version der normalen TikTok App. Diese Funktion ähnelt einem Belohnungssystem für übermäßig hohe Bildschirmzeiten. User, die TikTok Lite besonders intensiv nutzen, können damit Punkte sammeln. Dieses Belohnungssystem habe TikTok ohne angemessene Folgenabschätzung in mehreren EU-Mitgliedstaaten eingeführt, so die Kommission. Sie ist der Auffassung, dass dieses Feature TikTok-User in die Abhängigkeit führen könne und deshalb als extrem schädlich zu bewerten sei. Nach Verhandlungen zwischen der Brüsseler Behörde und dem chinesischen Konzern hat TikTok nun zugesichert, das Belohnungsfeature in der TikTok Lite App zu stoppen und in der EU auch künftig nichts Vergleichbares mehr anzubieten. Die EU-Kommission verwies darauf, dass das Verfahren nach lediglich 105 Tagen und damit vergleichsweise schnell abgeschlossen werden konnte.
Die Videoplattform TikTok hat auf Druck der EU-Kommission ein umstrittenes Belohnungssystem ausgesetzt. Peter Kapern war das mit den Hintergründen. Und wir gehen nochmal ins Ausland. Die chinesische Wirtschaft hat zu kämpfen, vor allem mit der Immobilienkrise und der geringen Binnennachfrage. Nun hat die Staats- und Parteiführung eine neue Leitlinie veröffentlicht, wonach der Dienstleistungssektor weiterentwickelt werden soll. Aus Shanghai, Caroline Vogt.
Das Schlagwort in der am Wochenende veröffentlichten Leitlinie der chinesischen Regierung lautet qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung. Der Dienstleistungssektor soll anspruchsvoller, vielfältiger und personalisierter werden, um die Nachfrage zu steigern. So zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua aus dem Papier. Konsumpotenziale sollen ausgeschöpft werden, um den nach offiziellen Zahlen stagnierenden Dienstleistungssektor anzuschieben. Die Makroökonomin Zhou Yunhan erklärt im Staatsfernsehen, welche Bereiche man dabei im Blick hat. Beispielsweise ermöglicht der Zugang der Dienstleistungsbranchen in den Bereichen Telekommunikation, Bildung, Altenpflege und medizinische Versorgung mehr hochwertigen ausländischen Unternehmen in unseren Markt einzusteigen und unseren Bürgern qualitativ hochwertigere oder gezieltere und individuellere Dienstleistungen anzubieten. Der schwache Binnenkonsum belastet seit langem die Konjunktur in China. Die chinesische Führung kündigte vergangene Woche an, den Konsum auch durch höhere Einkommen und Sozialleistungen ankurbeln zu wollen. Neben den einheimischen Konsumenten nimmt das Papier auch Gäste in den Blick. So sollen der Leitlinie zufolge weitere Lockerungen bei der Einreisepolitik erwogen werden. Man wolle prüfen, ob mehr Ausländern eine visumfreie Einreise gewährt werden könne. Unter anderem deutsche Staatsbürger können derzeit unter bestimmten Bedingungen visumfrei in die Volksrepublik reisen. Die Zahl ausländischer Touristen lag im ersten Halbjahr trotz Visaerleichterungen unter dem Vor-Corona-Niveau.
Aus Shanghai, Caroline Vogt. Und zum Ende der Sendung schauen wir wie immer auf die Stimmen aus der Wirtschaftspresse. Zum Start ein Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung zur Krise beim US-Chip-Hersteller Intel.
Die Nachricht, dass der einst dominierende Hersteller von Chips mehr als 15.000 Mitarbeiter entlassen muss, etwa 15% der gesamten Belegschaft, schickte die Aktie des Konzerns auf Talfahrt. Intel war längere Zeit nicht schnell genug gewesen mit neuen Chip-Generationen, hatte sich vom kleinen Rivalen AMD technologisch überholen lassen. Intels Chips waren ungeeignet für Handys, weil zu stromhungrig. Deswegen ist es jetzt eine Herkulesaufgabe, Intel wieder nach vorn zu bringen. Pat Gelsinger, seit 2021 im Amt, war sich dessen wohl bewusst und hat so tiefgreifende Änderungen vorgenommen, wie schon lange kein Intel-Chef mehr vor ihm. Den Untergang muss trotzdem niemand fürchten. Dass die USA diesen Global Player, der auch in den USA produziert, untergehen lassen, ist unwahrscheinlich. Dafür ist die geostrategische Bedeutung des Konzerns einfach zu groß. Die Neue Osnabrücker Zeitung beschäftigt sich mit der Krise der Meyer-Werft. Dass der Staat der Meyer-Werft in der aktuellen Misere hilft und sie damit vorläufig rettet, ist der wahrscheinlichste aller Ausgänge. Aber auch in dieser Krise setzt sich ein seit Jahrzehnten offenkundiges Problem fort. Die Werft versteht es nicht, öffentlich für ihre Sicht der Dinge zu werben. Das war so, als vor einigen Jahren Leiharbeiter verbrannten. Als der Konzernsitz nach Luxemburg verlegt wurde, der nun zurückgeholt wird. Als es um Umweltbelange entlang der Ems ging. Als man es für notwendig hielt, den Betriebsratschef rauszuwerfen. Immer wieder eckte die Werft mit kommunikativer Instinktlosigkeit und einem mangelnden Gespür für Stimmungen an. Man kann im Sinne der tausenden Meyer-Leute nur hoffen, dass das Krisenmanagement der Werft besser ist als ihr Kommunikationsmanagement.
Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht's nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute und der Kollegin Claudia Hennen. Ein Thema dort, die Wanderkneipe, eine Alternative, wenn die Gaststätte im Dorf dicht macht. Weitere Berichte und Hintergründe aus der Ökonomie hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.